Merkt euch schon mal unseren Tag der offenen Tür vor. Am 18. Oktober gibt es wieder viele spannende Experimente und Stationen zum Selbermachen.
Also vorbeikommen, ausprobieren und hoffentlich staunen. Wir freuen uns auf euch. Alle Infos gibt's wie immer auf unserer Website www.cvhs.de
und auf Social Media.
Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
In unserer heutigen Podcast-Folge wollen wir die Frage klären, was macht ein Tierarzt, genau genommen ein Tierpathologe im Untersuchungsamt? Dazu haben wir unseren Kollegen Dr. Ingo Schwabe eingeladen. Ingo hat bis 1999 an der Tierärztlichen Hochschule Hannover Veterinärmedizin studiert. Seit Januar 2004 ist er bei uns am CVA Stuttgart in den Laboren Pathologie und Parasitologie tätig. 2011 erhielt er dann die Anerkennung zum Fachtierarzt für Pathologie durch die Tierärztekammer Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Ingo. Wir freuen uns, dass du heute in unserer Podcast-Folge zu Gast bist.
Vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Ingo, ich möchte auch noch Hallo sagen und ich habe direkt eine Frage. Was macht ein Tierpathologe und wofür brauchen wir die?
Ja, also ich merke das immer wieder, wenn ich Führung bei uns durchs Labor mache, dass die Vorstellung, was ein Pathologe macht, sehr, sehr stark davon geprägt ist, was in den Fernsehkrimis läuft, ne? Und da muss man natürlich so ein bisschen für Realismus sorgen. Das, was man im Fernsehkrimi sieht, ist erstmal ein Rechtsmediziner, kein Pathologe. Das ist eine andere medizinische Disziplin in der Humanmedizin. Die gibt's zum Beispiel bei uns in der Tiermedizin gar nicht. Die Pathologie ist die Lehre von der Krankheit. Das ist schlicht und einfach die naturwissenschaftliche Lehre von der Krankheit und ist damit eins der medizinischen Zentralfächer. Und es ist aber auch eine medizinische Disziplin, die nicht nur in Forschung und Lehre eine Rolle spielt, sondern auch in der direkten Versorgung der Patienten, weil die Erkenntnisse der Pathologie dafür genutzt werden, Diagnosen zu stellen. Und die Pathologie ist bei vielen Krankheiten, in vielen Bereichen nach wie vor der diagnostische Goldstandard. Was macht so ein Pathologe? Ein Pathologe untersucht an ganzen Körpern oder an ganzen Organen oder an Teilen von Organen, sogenannten Biopsien, Bioptaten, untersucht er, ob Veränderungen, krankhafte Veränderungen vorliegen. Und anhand dieser Veränderungen kann man dann eine genaue Diagnose stellen meistens. Man braucht da in der Regel auch noch ein paar weiterführende Untersuchungen im Labor. Die wichtigste eben ist die feingewebliche Untersuchung unter Mikroskop, aber dann eben auch so Sachen wie mikrobiologische oder toxikologische Untersuchungen. Und wenn man dann alles zusammen hat, was man braucht, dann kann man eben eine Diagnose stellen und man kann dann in vielen Fällen eben auch eine Prognose stellen. Zum Beispiel in der Humanmedizin ist das eben ganz wichtig und auch in der Kleintier- und Pferdemedizin bei Krebserkrankungen die Prognose, wenn man eben so einen rausoperierten Tumor kriegt. Bei uns, wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit Infektionskrankheiten und mit Untersuchungen zum Tierschutz. Bei den Infektionskrankheiten geht es dann eben oft um Bestände, um Bestandsgesundheit, dass man eben von den Tieren, die wir untersucht haben, dann eben eine Aussage machen kann, wie geht es im Bestand weiter und da eben gezielt auch therapieren kann. Und ja, das ist, was so ein Veterinärpathologe macht. Es ist allerdings so, dass nicht alle Veterinärpathologen in einem Untersuchungsamt arbeiten. Und da gibt es dann natürlich schon unterschiedliche Fragestellungen, unterschiedliche Voraussetzungen. Wir an den Untersuchungsämtern, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Infektionskrankheiten und auch ganz intensiv mit den Zoonosen, also mit den Krankheiten, die von Tier auf Mensch übergehen können, aber eben auch mit anderen Tierkrankheiten. Und was bei uns auch eine große Rolle spielt, sind eben die großen Seuchen, die eben zu starken wirtschaftlichen Verlusten in der Landwirtschaft führen. Und das Zweite, womit wir uns beschäftigen, das wäre was, was in der Humanmedizin der Rechtsmediziner macht. Wir machen forensische Untersuchungen. Die sind hauptsächlich im Bezug auf Tierschutz. Und es gibt aber eben sehr, sehr viele Pathologen, die arbeiten ähnlich wie die meisten Pathologen in der Humanmedizin auch, in Einsendungslaboren. Die kriegen von Tierärzten Bioptate zugeschickt und diagnostizieren die dann aus. Und dann gibt es natürlich Pathologen an den Unis, an den Bildungsstätten, die machen Lehre, Grundlagenforschung und Diagnostik. Und dann, was immer keiner weiß, es gibt sehr, sehr viele Veterinärpathologen in der Pharmaindustrie, die müssen diese ganzen vorgeschriebenen Wirksamkeits- und Sicherheitsuntersuchungen in Bezug auf Arzneimittel durchführen. Und das ist das, was Pathologen, Tierpathologen machen. Ja.
Okay, das heißt aber auch, du beschäftigst dich hauptsächlich dann leider schon mit verstorbenen Tieren, wenn ich das richtig jetzt einschätze, weil meistens wird sowas ja nicht noch mit dem lebenden Tier gemacht, oder?
Nein, wir kriegen von den lebenden Tieren, kriegen wir die Informationen von den behandelnden Tierärzten und wir kriegen dann eben die Proben rein. Das können eben ganze Tierkörper sein, wo wir eine Obduktion durchführen. Es können Organe sein oder es können auch Bioptate sein. Und Bioptate können dann eben auch vom lebenden Tier sein. Ne?
Da hast du uns was mitgebracht, sehe ich gerade. Was ist das?
Das sind jetzt Objektträger mit feingeweblichen Präparaten drauf. Und das ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe, die histologische oder feingewebliche Untersuchung. Da können wir dann wirklich bis runter auf die Ebene der Zellorganellen nach Veränderungen gucken. Wir können nach Erreger, Krankheitserregerstrukturen gucken. Wir können nach bösartig entarteten Zellen gucken und können dann eben ganz genaue Diagnosen machen. Und deswegen ist der Hauptarbeitsplatz eines Pathologen auch nie die Sektionshalle. Die Obduktion, ja, das ist eine tolle Sache, dass wir die hier haben, weil das den Alltag schon wesentlich interessanter gestaltet, als wenn man nur im Histolabor arbeitet. Aber wie gesagt, die meisten Pathologen arbeiten nur im Histolabor und auch unser Hauptarbeitsplatz ist das Labor, wo wir dann eben diese histologischen, feingeweblichen Untersuchungen durchführen und dann gucken, ob unsere Verdachtsdiagnosen, unsere Ideen, die wir bei der Obduktion hatten, wirklich richtig sind.
Okay, das heißt aber, um zu diesem Schnitt da zu kommen, musste natürlich das Tier erstmal dann in der Sektionshalle öffnen und solche Geschichten machen.
Genau, man führt eine Obduktion durch. Eine Obduktion ist eine standardisierte Sache, wo man eben sämtliche Organsysteme präpariert, sich das alles ganz genau anschaut und dann eben entscheidet, was man an weiterführenden Untersuchungen braucht. Und dafür braucht man eben sehr viel Erfahrung und sehr, sehr breites veterinärmedizinisches Wissen. Und das macht die Arbeit hier im Untersuchungsamt so speziell, weil zum Beispiel die Kollegen, die jetzt in privaten Laboren nur Bioptate, was heißt nur, also die Bioptate von Hunden, Katzen und Pferden kriegen, die haben nicht so ein Spektrum wie wir. Wir machen hier wirklich alle Wirbeltiere außer dem Menschen. Das heißt, das fängt also an beim Frosch und hört auf beim Menschenaffen. Und das ist also schon eine sehr spannende Tätigkeit und man braucht ein unglaublich breites Wissen.
Das ist aber auch so, dass man diese Schnitte dann am Mikroskop sich anschaut, oder?
Ja, genau. Da braucht man eben ein gutes Mikroskop für. Das ist für eine lichtmikroskopische Untersuchung. Die geht bis zur tausendfachen Vergrößerung. Alles, was man noch größer vergrößern möchte, muss man dann mit einem Elektronenmikroskop untersuchen.
Ich war noch nie in so einer Sektionshalle. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Du hast jetzt auch ein bisschen von deinem Werkzeug mitgebracht. Da sehe ich ein Metzgermesser. Ich nehme an, das ist eher für was Großes.
Ja.
Wie läuft denn so eine Obduktion ab?
Also wir haben zwei Hallen für die Obduktion. Eine, wo wir nur Geflügel untersuchen und eine, wo wir Säugetiere, Amphibien und Reptilien untersuchen. Da sind jeweils zwei spezialisierte Tische drin. Die sehen, obwohl die speziell für die Veterinärmedizin sind, eigentlich so aus wie die Tische, die man vom Rechtsmediziner aus dem Krimi kennt.
Und vermutlich eine Kuh liegt da auch drauf, damit
nein,
das ein bisschen.
Nein, wir haben noch weitere Hilfsmittel. Eins unserer wichtigsten Hilfsmittel ist unser Deckenkran. Wir haben also einen Kran in die Sektionshalle eingebaut. Erstmal zum Entladen schwerer Tierkörper und große Tierkörper, die man nicht auf so einen Tisch legen kann. Das geht schon so bei einem 50 Kilo Mastschwein los. Die obduzieren wir im Hängen an dem Kran. An dem Kran ist so eine Traverse dran, wo man die dann so ein bisschen aufspannen kann. Und dann macht man das eben im Hängen und holt sich die Organe raus, legt die dann auf den Tisch und begutachtet die einzelnen Organsysteme auf den Tisch. Das ist wesentlich übersichtlicher bei großen Tieren und wesentlich schonender auch für die Mitarbeiter, die das Tier präparieren. Ja, und das heißt, der Kran ist bei uns genauso wichtig wie die Tische. Und da so große Tiere wie ausgewachsene Pferde oder ausgewachsene Rinder könnte man ohne so einen Kran nicht wirklich vernünftig obduzieren. Das müsste man dann am Boden machen und sich dann runterbeugen. Und das ist auf die Dauer natürlich für den Rücken nichts. Da haben wir dann also auch Hilfsmittel wie größere Sägen und solche Sachen. Das brauchen wir. Und für so große Tiere ist eben das Mittel der Wahl zum Arbeiten. Tatsache, ein Messer, wie es in der Metzgerei oder im Schlachthof verwendet wird. Für Feinpräparationen haben wir dann natürlich auch kleinere Messer und Skalpelle. Und ganz, ganz wichtig ist eben auch Pinzette und Schere. Und das sind die Sachen, die ich brauche so.
Ich kann mir vorstellen, das, also so wie du es beschreibst, so ein bisschen Bild reißt sich bei mir ab. Ich denke, das ist bestimmt nicht ohne. Ich weiß nicht, fließt da noch Blut oder das ist das, so was mir so ein bisschen wow, in den Sinn kommt. Da sind doch bestimmt auch Gerüche und so weiter, spielen da eine große Rolle, nehme ich an.
Also gegen Gerüche und auch gegen optische Eindrücke muss man natürlich sehr resistent sein, ne? Wenn Tiere frisch sind und man das gewohnt ist, sind die Gerüche für einen Tierarzt natürlich total tolerabel, weil jeder Tierarzt weiß, wie ein Tier riecht. Jeder Tierarzt weiß auch, wie ein Tier von innen riecht, ne? Aber wir kriegen ja nicht nur Frisches. Und ja, da sind dann natürlich schon auch Fäulnisgerüche und so dabei. Das muss man abkönnen. Und gerade bei den forensischen Obduktionen, da kriegt man also Sachen, die sowohl auch psychisch belastend sind, aber natürlich auch vom Geruch her und vom optischen Eindruck wirklich schon schwer zu ertragen sind, sage ich mal. Aber das ist unser Beruf, damit müssen wir umgehen. Ja, und die Kollegen an den Veterinärämtern, die zum Beispiel in so Animal-Hoarding-Wohnungen rein müssen und dann da das alles sicherstellen, die Beweismittel und so, und diese verstorbenen Tierkörper in so einem Haushalt bergen müssen, ich sag mal, die haben, glaube ich, das Schlimmere. Wir haben den professionellen Hut auf. Wir sind in unserer professionellen Umgebung, die wir professionell reinigen können. Da erinnert nichts an Privatleben oder Zuhause. Da kann ich das also problemlos verschmerzen.
Aber das heißt, wenn du sagst, forensische Tiermedizin, das sind dann Misshandlungsfälle von Hund, Katze, Maus? Oder
ja, das ist ein großes Feld. Aber bei uns ist es das so, dass der weitaus größte Teil der forensischen Obduktionen sind in Bezug auf Fragestellungen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Also ob man den Tieren unnötige Schmerzen und Leiden zugefügt hat, ob man die Tiere nicht tierschutzkonform getötet hat, ob man die vernachlässigt hat, die dadurch krank geworden sind oder auch verstorben sind. Wir kriegen allerdings auch Tiere, die so vernachlässigt wurden, dass sie eingeschläfert werden mussten. Es ist also nicht so, dass die Tiere grundsätzlich von alleine verstorben sein müssen bei solchen Fällen, sondern es ist teilweise so, dass solche vernachlässigten Tiere dann eben auch in einem Zustand sind, dass der behandelnde Tierarzt das Veterinäramt in solchen Fällen natürlich immer dazu zieht, dann eben zu einer Einschläferung gerät und man sich dazu dann entschließt. Diese Tierschutzfälle, ja, das ist nicht die ganze Forensik. Wir haben auch noch andere forensische Fälle, zum Beispiel Jagdwilderei ist immer wieder eine Fragestellung. Dann auch Betrug im Tierhandel, unerwünschte Arzneimittel und Impfstoffnebenwirkungen und Wechselwirkungen kann eine Fragestellung sein. Sehr selten und meistens, Gott sei Dank, nie begründet, sage ich hier ganz explizit, sind Klagen von Tierbesitzern, dass das Tier nicht richtig behandelt wurde vom Tierarzt. Das sind auch so Fragestellungen, dass dann eher so ins Haftungsrecht und so reingeht. Ne? Das, genau. Aber wie gesagt, bestimmt über 90% sind Fragestellungen nach feststellbaren Verstößen gegen das Tierschutzgesetz.
Ich denke da, ja, wie du sagtest, ich glaube, da muss man schon was aushalten können. Aber ich nehme auch an, oder ich hoffe zumindest, dass es nicht der Großteil deiner Arbeit einnimmt, sondern vielleicht wahrscheinlich tatsächlich eher irgendwelche Nutztiere sind, die, wie du sagtest, zu Infektionsschutz oder Herdenschutz oder solche Geschichten auf deinen Tisch leider kommen. Oder ist es richtig? Und ja, welche Tiere werden denn am meisten quasi obduziert?
Also das ist bei uns so, dass wir ungefähr 80% landwirtschaftliche Nutztiere haben. Das sind, fängt an bei den Nutzfischen, Forelle und Karpfen, über das Geflügel, das Gehaltene, bis zu den domestizierten Säugetieren. Hier bei uns in der Gegend spielen vor allen Dingen kleine Wiederkäuerschaft, Ziege, aber auch Rinder und Schweine eine große Rolle. Aber auch wir haben viel Geflügelwirtschaft mit Huhn und Pute. Das sind also so die hauptsächlichen Nutztierarten. Das macht ungefähr 80% aus. Und der Rest von den 20% teilt sich auf Kleintiere, Heimtiere, Pferde, heimische Wildtiere, Zootiere, Versuchstiere. Also wir haben hier das komplette Spektrum im Ballungsraum Stuttgart. Und die forensischen Obduktionen nehmen dadurch, dass das Tierschutzgesetz mittlerweile sehr ernst genommen wird, sowohl von den Behörden, Polizeibehörden, als auch den Veterinärämtern, als auch mittlerweile von den Staatsanwaltschaften und den Gerichten, nehmen eine immer größere Rolle ein. Aber der Proporz der Tierarten verschiebt sich dadurch nicht. Wir haben Tierschutzfälle beim Kleintier, wir haben Tierschutzfälle beim oder auch Fragen nach Verstößen gegen das Jagdrecht bei heimischen Wildtieren. Wir haben aber genauso Tierschutzfälle eben bei Pferden oder Nutztieren. Und das bleibt immer so ungefähr in dem Proporz, 80% Nutztiere und 20% die anderen. Und bei den anderen Obduktionen, die jetzt nicht forensisch sind, sondern diagnostisch sind, ist eben die überwiegende Fragestellung, ob irgendwelche infektiösen Krankheitsgeschehen im Raum stehen, die eben andere Tiere oder auch Menschen gefährden können.
Das kann auch sein, dass aufgrund deiner Ergebnisse dann entsprechend Maßnahmen ergriffen werden.
Das ist die Regel. Ja, das ist die Regel. Was wir zum Beispiel machen, ist, bei den landwirtschaftlichen Nutztieren spielen ja Infektionskrankheiten eine sehr große Rolle. Das heißt, die überwiegende Zahl an Diagnosen sind Infektionskrankheiten. Und da kann man dann eben gezielt therapieren, nachdem wir eine definitive Diagnose gestellt haben. Zum Beispiel, wenn es bakterielle Erkrankungen sind, dann fertigen wir auch Antibiogramme an. Das heißt, wir testen aus, ob die relevanten Bakterien gegen die gängigen Antibiotikum-Wirkstoffklassen noch empfindlich sind. Und nach diesem Antibiogramm kann dann der behandelnde Tierarzt das ganz gezielt einsetzen. Oder auch eben bei parasitären Krankheiten, die bei Tieren auch sehr häufig sind, kann man dann eben entsprechende antiparasitäre Mittel einsetzen. Und wenn wir virale Erkrankungen diagnostizieren, dann kann der behandelnde Tierarzt eben in dem Tierbestand das Impfregime anpassen und entsprechend Impfungen einführen, die dann gegen diese Krankheiten helfen. Aber es gibt natürlich auch viele Impfungen gegen bakterielle Erkrankungen. Und das ist halt der Benefit von unserer feinen Diagnostik. Wir können anhand des Erregerspektrums, das wir hier nachweisen können, und wir haben ja hier eine komplette Mikrobiologie, wir können alle Krankheitserreger nachweisen, plus unseren Ergebnissen in der Pathologie sagen, der Erreger ist in dem Fall relevant. Es ist nämlich so, dass man in der Regel, wenn man so ein Tier untersucht, eine ganze Menge Erreger findet, die potenziell krankmachend sein können.
Aber auch für uns Menschen?
Teilweise, ja, häufig. Ne? Aber eben teilweise auch spezifische, die eben nur eine Tierart betreffen. Das gibt's auch. Ne? Man denke jetzt gerade an die grassierende afrikanische Schweinepest. Die betrifft also nur Schweine. Ne? Aber es gibt natürlich auch ganz viele Erreger, die eben viele Tierarten befallen können oder eben auch den Menschen. Ne? Und wir können anhand der Veränderungen im Tier zusammen mit dem Vorbericht, den wir entweder vom Tierbesitzer oder vom Tierarzt kriegen, dann genau sagen, die und die Erreger sind euer Problem. Oder auch sagen, ihr habt gar kein Problem mit Erregern, sondern ihr habt ein Fütterungsproblem, ein Stallklimaproblem, solche Sachen. Ne? Mangelernährung, Fehlernährung, falsches Stallklima spielt eine große Rolle bei landwirtschaftlichen Nutztieren, spielt aber zum Beispiel auch eine Riesenrolle in der Terrarienhaltung. Da macht das also auch diese ganzen Haltungsbedingungen einen großen Teil von Erkrankungen aus. Und da ist es natürlich dann immer ganz wichtig, dass wir als Pathologen, und das ist unsere große Kompetenz, das eben werten, was von den Ergebnissen, die wir haben, ist denn überhaupt relevant? Was ist euer Problem?
Ja, und welche Krankheit führt letztendlich dann zu irgendeinem Ereignis, oder?
Natürlich ist es so, wenn es um Bestand geht, dass man versucht, dann die Ursache abzustellen oder langfristig die Haltung auch zu verbessern. Und da beraten dann eben die behandelnden Tierärzte oder auch unsere Tiergesundheitsdienste hier in Baden-Württemberg. Dann gibt es in der Tiermedizin eben Krankheiten, die meldepflichtig sind. Meldepflicht heißt, die Veterinärbehörden beobachten das, ob das ein Problem werden könnte. Und dann gibt es die anzeigepflichtigen Krankheiten. Bei den anzeigepflichtigen Krankheiten ist, wenn es möglich ist, eine Bekämpfungsstrategie durchzuführen, um diese Krankheit eben auszumerzen. Das sind dann die Konsequenzen. Ja.
Wir schreiben ja in unserem Flyer vom CVUA Stuttgart, wir untersuchen alles vom Apfel bis zum Zebra. Untersuchen wir das Zebra wirklich?
Ja, wir untersuchen das Zebra. Wir untersuchen das ganze Spektrum an Zootieren. Wir arbeiten mit einigen Zoos zusammen, die ihre Diagnostik bei uns machen lassen. Und es ist so, dass wissenschaftlich geführte Zoos, die in einer europäischen Zoovereinigung organisiert sind, auch da Vorschriften haben, dass sie eben solche Sachen untersuchen lassen sollen. Und das ist bei Zootieren auch ganz wichtig, weil über Zootiere weiß man ja medizinisch in der Regel sehr, sehr wenig bis gar nichts. Und solche Fälle dann aufzuarbeiten, auch wenn die an schnöder Altersschwäche in Anführungszeichen gestorben sind, ne, die bringen immer total viel. Die bringen sowohl für die Haltung und Fütterung und das Reproduktionsmanagement was, als auch für die veterinärmedizinische Behandlung in den Zoos. Und da wir hier in unserem Einzugsgebiet gut auch mit Zoos bestückt sind, ist das ein großer Teil und ein sehr interessanter Teil unserer Arbeit.
Ja, ich kann mich da noch erinnern. Ich war noch Praktikant. Da habe ich mich gewundert, was da für eine komische weiße Kuh angeliefert wurde. Und wie sich dann später herausgestellt hat, es war keine Kuh, es war nämlich ein Eisbär. Kannst du dazu was sagen?
Ja, also den Eisbär, den du damals gesehen hast, das war nicht der einzige Eisbär, den wir obduziert haben. Aber an den Fall erinnere ich mich noch sehr gut, weil da etwas sehr Trauriges passiert war, was leider in Zoos immer wieder ein Problem ist. Und zwar hatte der eine ins Gehege gefallene Jacke im Spiel zerrissen und Teile davon abgeschluckt. Und es war dann aber dummerweise so, dass zwei Teile der Jacke noch durch einen Faden verbunden waren. Durch die Darmeigenbewegung hat sich dieser Faden gespannt und der Darm hat sich dann durch seine Eigenbewegung über den Faden aufgeschnitten. Darauf hat sich dann Darminhalt in die Bauchhöhle entleert, hat zu einer fulminanten Bauchfellentzündung, die dann letztendlich in einer Sepsis endete, geführt. Und daran war der Eisbär dann verstorben. Das geht sehr, sehr schnell. Und das ist leider immer wieder ein Problem in der Zootierhaltung, dass Menschen entweder aus Versehen oder auch um die Tiere dazu zu bringen, sich zu bewegen, um die zu provozieren, um irgendwas zu bewirken, Gegenstände in solche Gehege schmeißen, die dann unter Umständen abgeschluckt werden und zu sogenannten Fremdkörpererkrankungen führen.
Das heißt, es kommt gar nicht so selten vor?
Also so ein Fall wie mit dem Eisbären und der Fadenverletzung, das war schon außergewöhnlich, aber irgendwelche Fremdkörper im Magen-Darm-Trakt von gewissen Zootieren, das ist häufig zu finden. Mittlerweile sind die Leute da, glaube ich, ein bisschen bewusster geworden, aber so in den Zeiten, als ich Kind und Jugendlicher war, war das ein großes Problem und das betrifft sehr häufig eben sehr verspielte Tierarten, die gerne mit Gegenständen im Gehege spielen, wie die Eisbären oder häufig hatte man solche Erkrankungen auch bei Robben. Und das ist vielleicht auch noch eine ganz nette, interessante Anekdote. Ich habe Teil meines praktischen Jahres im Zoo Singapur verbracht und da hatten wir regelmäßig Probleme bei den dort gehaltenen kalifornischen Seelöwen, weil die nämlich mit den Giftkröten, die es da in der Truppenumgebung zuhauf gibt und die gerne in dieses Robbenbecken reingesprungen sind, gespielt haben und die auch abgeschluckt haben und dann hatten die Verätzungen durch das Krötengift der Speiseröhrenschleimhaut, teilweise mit auch tödlicher Folge. Und das sind so Sachen, ja, da macht sich, wenn so einer durch den Zoo geht, keine Ahnung hat, natürlich kein Begriff von, welche Gefahren da auch für die Tiere teilweise lauern. Und da braucht man natürlich ein Obduktionsergebnis, um sowas abzustellen. An so einem Gehege, nehmen wir das Beispiel, muss man jetzt natürlich schauen, dass die Kröten nicht mehr reinkommen. Aber von außen, wenn die Tiere versterben, sieht man ja nicht, dass der eine toxische Kröte geschluckt hat.
Ich kann mir das gerade auch gar nicht so richtig vorstellen, aber ja. Aber dann, wenn du auch diese Zebras und Zootiere hast, dann hast du ja quasi von dem Standardwirbeltier bis hin zu irgendwas wirklich Exotischem ja wirklich ziemlich viele auf dem Tisch und ich nehme an, die werden sich ja auch anatomisch alle unterscheiden und auch in ihren Eigenarten und so weiter.
Ja, das ist richtig, aber bei den meisten Wirbeltieren hat man doch schon relativ einheitlichen Bauplan. Und das heißt, wenn man so den Grundbauplan kennt, dann kann man sich schon orientieren. Wenn man teilweise Organe nicht identifizieren kann, dann tut man sie eben auch in die feingewebliche Untersuchung und schaut sich es unter dem Mikroskop an. Spätestens da findet man in der Regel dann Hinweise, um welches Organ es sich handelt. Aber natürlich hat man Tiere aus solchen Exotenhaltungen, die einen auch wirklich schon allein von der anatomischen Präparation her vor große Herausforderungen stellen. Also ich weiß noch, wir hatten einmal einen ausgewachsenen Arapaima aus einem Zoo. Ein Arapaima ist ein südamerikanischer Süßwasserfisch, der sich an so sauerstoffarme Nebenarme von Flüssen im Amazonasgebiet angepasst hat. Und der war also wirklich echt eine Herausforderung, den überhaupt zuzuordnen, um welche Organe es sich handelt. Und die Tiere atmen durchs Maul auch in ihre Schwimmblase, weil die über die Kiemen in diesem sauerstoffarmen Wasser gar nicht genug Sauerstoff aufnehmen können und haben dann eben auch Schleimhaut in dieser Schwimmblase, die Sauerstoff aufnehmen kann und CO2 abgeben kann, die also einen Gasaustausch machen kann wie eine Lunge. Ähnlich ist das ja beim Lungenfisch zum Beispiel auch. Und das war eitrig entzündet. Der hatte also quasi, es war also quasi ein Fisch mit Lungenentzündung, so paradox wie das klingt. Und aber das war zum Beispiel auch eine große Herausforderung. Große Herausforderung war am Anfang auch, als wir so die ersten aus Zoos die ersten Knorpelfische kriegten, also Haie und Rochen. Die Organe sehen ganz anders aus als beim Knochenfisch. Da hatte man dann auch zwischendrin so heiteres Organraten. Aber man findet es dann raus und was aber doch erstaunlich ist, und das macht mir immer wieder großen Spaß, durch unsere große Erfahrung, wie krankhafte Prozesse aussehen, können wir auch bei solchen Tieren sehen, welche Organe krankhaft verändert sind und kommen in der Regel zu einer guten Diagnose.
Die dann auch wiederum für andere Sachen helfen? Also beispielsweise dann auch wieder...
Manchmal hilft es wahrscheinlich erst langfristig und stößt was an. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, da hatten wir einen japanischen Riesensalamander, also auch was wirklich sehr, sehr Seltenes. Und der hatte eine hochgradige Bauchwassersucht, weil der eine Leberzirrhose hatte. Und eine Leberzirrhose ist eben Folge einer lange in der Vergangenheit zurückliegenden chronischen, langanhaltenden Leberschädigung. Ne, bei Menschen kennt man das zum Beispiel bei chronischem Alkoholabusus oder auch bei den viralen Hepatitiden, bei den viralen Leberentzündungen, die eben eine langfristige Schädigung machen. Dadurch geht die Leber so kaputt, dass sie irgendwann dann zirrhotisch wird. Das heißt, die Leber ist im Prinzip nur noch Narbengewebe. Und das hatten wir bei einem japanischen Riesensalamander. Und dann muss man natürlich von Seiten der haltenden Institution ins Hirnen gehen. Was haben wir vielleicht verkehrt gemacht? Was könnte der für eine Schädigung gehabt haben? Ne, hatten wir irgendwann mal Krankheitsepisoden, die darauf hindeuten, dass der eine Leberentzündung hatte? Oder haben wir den immer falsch gefüttert? Oder passt die Wasserqualität nicht? Solche Sachen. Ne? Und da vernetzt man sich natürlich dann auch weltweit, sowohl die Pathologen als auch die Zootierärzte. Und man versucht rauszufinden, ey, hat das Problem überhaupt schon mal einer auf der Welt gehabt? Ne? Und das schätze ich so an dem Job. Das sind so spannende Momente.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn man dann wirklich alles auf den Tisch bekommt.
Was ist das kleinste Tier, was du so untersucht hast? Ich stelle mir das auch sehr kompliziert vor, wenn man so besonders kleine...
Ja, also bei den Nutztieren das kleinste ist Forellenfischbrut. Wir haben regelmäßig Forellenfischbrut zur Untersuchung hier im Fischgesundheitsdienst. Und das ist also dann schon eine sehr kleine Sache. Wir bei den jetzt in der Pathologie, das kleinste, was wir regelmäßig kriegen, sind diese Pfeilgiftfrösche. Die sind in der Terrarienhaltung sehr beliebt, weil schön und auch relativ einfach zu halten. Aber auch da braucht es eben Diagnostik, wenn man da Verluste hat. Die kommen sowohl aus zoologischen Einrichtungen als auch von Privathaltern. Und so ein Pfeilgiftfrosch, ja, der hat eine Körperlänge von 1,50, ne? Also 1,5 Zentimeter. Das ist denn schon, was anderes als ein Elefant. Ja,
ja, wow, Ingo, wir haben echt ziemlich viel Einblick jetzt schon behalten in die Welt des Tierpathologen und ich hätte nicht gedacht, dass der Job so umfangreich ist und so viele wichtige Aspekte hat. Aber ist dir vielleicht noch zum Schluss irgendwas, eine Aussage besonders wichtig, die du gern mitgeben würdest? So. Das ist immer spannend, wenn so ein spezifischer Berufszweig oder spezifische Tätigkeit irgendwie noch was zu sagen hat.
Ja, also das möchte ich schon sagen. Also ein Pathologe ist ein ganz normaler Arzt. Das ist ein Fachgebiet, wie ein Chirurg oder ein Internist auch. Man wird aber natürlich nicht so wahrgenommen. Ne? Also gerade Tierarzt, da denkt jeder nur noch an die Kleintiermedizin. Und wenn man sagt, was man macht, wird man oft komisch angeschaut. Und ich kenne sehr viele Kollegen, die sagen nicht, was sie machen. Die sagen, sie sind Tierarzt. Ne? Und ich habe das immer kommuniziert, weil ich das auch eigentlich wichtig finde, dass die Leute wissen, warum das hier auch Steuergeld finanziert ist und dass wir wirklich wichtig sind und dass wir jeden Tag wichtige Arbeit leisten. Und ich würde mir da einfach so ein bisschen mehr Anerkennung wünschen und auch mehr Offenheit. Und was man eben ganz oft hört, ist, du arbeitest ja gar nicht mit lebenden Tieren. Ich habe meine lebenden Tiere zu Hause, um die kann ich mich kümmern, für die habe ich Zeit. Meine Frau arbeitet in der Tierarztpraxis, die arbeitet hauptsächlich mit Menschen. Weil der kommt mit dem Tier an, der hat ein Problem, der will gehört werden, der will wissen, wie es weitergeht, der will wissen, was er zu Hause machen muss. Also dieses Klischee, dass das so idyllisch ist, in der Tierarztpraxis mit Tieren zu arbeiten, das ist, da muss man schon sagen, der Tierarzt arbeitet auch überwiegend mit dem Menschen. Ne? Und wir sind ganz, ganz normale Ärzte. Und wir sind auch keine verschrobenen, seltsamen Figuren, wie in den Krimis dargestellt. Definitiv nicht.
Wir danken dir, lieber Ingo, für die tolle Podcast-Folge. Zu Gast war heute bei uns Dr. Ingo Schwabe, unser Tierpathologe im Untersuchungsamt.
Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank. War super spannend. Ich könnte auch gern noch ein bisschen weiter quatschen. Vielen Dank, Ingo.
Ja, euch auch ganz herzlichen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und vielen, vielen Dank für die Einladung und die tolle Vorbereitung eurerseits. Danke.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories – Geschichten aus dem Untersuchungsamt.